Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Demokratie kostet Geld, nicht nur in Wahlkampfzeiten. In Deutschland bekommen deshalb die Parteien Unterstützung vom Staat. Je erfolgreicher sie sind, also je mehr Mandate sie in den Parlamenten erobern können, desto mehr. Trotzdem sind sie auf Spenden angewiesen. Und damit dieser Geldfluss möglichst transparent ist, müssen Schenkungen ab 50.000 Euro offiziell dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden. So kam es denn, dass 2006 plötzlich ein Name auftauchte, den zuvor kaum jemand je gehört hatte. Denn Großspender war damals nicht eine Firma wie Daimler oder Deutsche Bank, sondern ein Privatmann namens Michael May aus dem nordrhein-westfälischen Mürs. Überraschend war allerdings nicht nur die Summe von 2,6 Millionen Euro, die der Unbekannte verschenkte, sondern auch die begünstigste Partei. Alles Weitere von Ursula Hürzeler.
Von Berlin nach Mürs dauert es mit dem Zug bestenfalls 4 Stunden und 18 Minuten, zumindest nach Fahrplan. Genug Zeit also, um Statistiken zu studieren, im Wirtschaftsteil zu blättern und nachzudenken. Über Geld und Glück zum Beispiel. So ein Interview will schließlich vorbereitet sein. Wann trifft man schon mal einen Millionär?
Meine Damen und Herren, an Gleis 15, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.
Rund 800.000 davon soll es in Deutschland geben, lese ich. Leute also, die mindestens 1 Million auf der hohen Kante haben. Jetzt vielleicht auch nicht mehr. Viele spüren die Krise. Sie haben sich an der Börse verzockt. So einer ist mein Gesprächspartner nicht. Obwohl, Michael May in Mürs ist heute auch deutlich ärmer als früher. Aber er hat sein Geld ja nicht verloren. Er hat es geerbt und dann verschenkt. Mindestens 2,5 Millionen Euro an die marxistisch-leninistische Partei. Einfach so. Was ist das wohl für ein Mensch, der so etwas tut?
Bitte, Damen und Herren, kurz erreichen wir Bochum. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die dort aussteigen. Auf Wiedersehen.
Die monotonen Fahrgeräusche sind ideal zum Träumen. Was würde ich wohl machen? Eine Reise vielleicht nach Vietnam oder einen Weinberg übernehmen in Australien. Ein Stipendium ausschreiben. In Duisburg ein jäher Wechsel. Dutzende von Kindern stürmen in den Zug. Sie sind auf Klassenfahrt. Römische Ausgrabungen wollen sie besuchen. Was würdet ihr denn anstellen mit einer geerbten Million, frage ich die 12-Jährigen, nachdem sie sich samt Rucksäcken meinen Platz erobert haben.
Ja, ich würde einen Teil davon würde ich auf jeden Fall spenden an ein Kinderheim oder Kinder in anderen Ländern, die arm sind, die keine Eltern mehr haben. Ja, und mit dem Rest vielleicht als erstmal sparen.
Und du?
Ja, also ich würde auch das Geld, also ein Teil zumindest vom Geld an Kinder halt spenden oder an Krankenhäuser, ja.
Vielleicht habe ich sie irgendwie komisch angeschaut. Alle wollen mit ihrem Geld etwas Gutes tun. Teilen mit anderen, denen es schlechter geht. Kommt die Gier, kommt der Eigennutz etwa erst mit dem Alter? Der Lehrer, der zufällig zu uns stößt, wäre jedenfalls weniger freigebig. Er habe eine große Familie, sagt er. Da könnte er so eine Million gut gebrauchen. Dass jemand das Geld einer Partei schenkt, das versteht er nicht.
Sein Problem.
Aber ein Problem aus Ihrer Sicht.
Eine unnötige Spende.
Und dann, nach knapp 4,5 Stunden, endlich Mürs. Groß verfehlen kann man sich auf dem Bahnsteig nicht. Michael May ist 60, mittelgroß, schlank, mit Brille. Und er ähnelt sogar dem Foto im Internet. Obwohl er jetzt eine Baseballkappe trägt und lacht. Kurz, guten Tag, dann dirigiert mich Michael May zu seinem Auto. Einem Skoda. Genauso, wie es die Bild-Zeitung einmal geschrieben hat. 13.000 Euro sei er wert, hieß es da, aber das war vor knapp 3 Jahren. Ja, bestätigt May, das Auto sei noch das gleiche, sonst aber hätten die Boulevardjournalisten über ihn einen ziemlichen Mist geschrieben.
Die haben mich als Proll versucht darzustellen, so ungefähr mein Lieblingsgericht wäre Pommes mit Mayo und Currywurst und was weiß ich was. Und Ja, teilweise Sachen, die ich überhaupt nicht gesagt habe, aber jetzt auch nicht so Dinge, wo man jetzt anfängt, irgendwie vor Gericht zu gehen. Da wäre ich ja doof, wenn ich da mich irgendwie wochenlang mit so einem Blödsinn beschäftigen würde. Und darauf haben die auch kalkuliert. Und das war also von ihrer Methode nicht ungeschickt gemacht, aber ziemlich übel. Also, naja, das sind bestimmte Erfahrungen, die man dann macht mit verschiedenen Medien.
Die Sorgen von Prominenten eben. Vielleicht sei er naiv gewesen, räumt Michael May ein. Aber der Medienrummel habe ihn völlig überrascht. Bis nach Japan hätten sie über den exotischen Millionär in Deutschland geschrieben. Wir fahren ins Stadtzentrum, ins Café Extrablatt. Michael May hat es so vorgeschlagen. Seine Freundin will nicht, dass er Medienleute nach Hause bringt. Ihm ist es recht. Sie kennt sie ja schließlich schon, die Geschichte vom ehemaligen 68er, der während seines Architekturstudiums in Stuttgart vom gut situierten Bürgersohn allmählich zum Marxisten wurde. Denn so überraschend, seine Großspende an die kommunistische Splitterpartei MLPD für die Öffentlichkeit auch kam, sie hatte eine lange Vorgeschichte.
Die Wende war, als ich gemerkt habe, diese antiautoritäre Studentenbewegung ist gescheitert, ist ziellos, hat keine Durchsetzungskraft und mich an der Arbeiterbewegung orientiert habe. Damals war das 1969 die wilden Septemberstreiks hier im Ruhrgebiet, die wir von Stuttgart aus sehr genau beobachtet haben und gesehen haben. Die Arbeiter können eigenständig so eine Streiks organisieren, lassen sich auch nicht unbedingt von der SPD daran hindern oder SPD-Führung daran hindern, für ihre Interessen zu kämpfen. Das war ein wichtiger Punkt, der zusammen mit dem Kennenlernen der Marxisten-Leninisten damals mich dazu bewegt hat, da meine Heimat zu finden oder das auch zu unterstützen.
Die Arbeiterbewegung. Für Michael May ist sie Heimat und Hoffnung zugleich. Mit den Arbeitern hat er gekämpft, als er bei Karstadt noch Warenhäuser entwarf und in der Wirtschaftsflaute mit anderen entlassen wurde. Und ihr ist er auch später im Bergbau treu geblieben. Da war er als Diplom-Ingenieur für die Beurteilung von Bergbauschäden zuständig, bis er vor 3/4 Jahren in den Vorruhestand ging. Ein tiefer Einschnitt, sagt der Frührentner. Aber jetzt hat er dafür mehr Zeit für die Politik und der Wind hat sich gedreht.
Die haben ja alle gedacht, nach 89, jetzt ist der Sozialismus zu Ende. Und die haben ja alle getönt, das ist das Ende der Geschichte. Von wegen das Ende der Geschichte. Weltweit nehmen die Kämpfe zu. In Ostblockländern sind Regierungen gestürzt worden, weil sie mit diesen ihre Gelder an die Banken verschenkt haben. In Lettland und Litauen und ich weiß nicht wo, in Island. Ich denke mir, das wären noch spannende Jahre, die vor uns sehen.
Michael May strahlt und plötzlich sind wir mittendrin in einer Diskussion. Denn der ehemalige Bergbauangestellte rechnet fest damit, dass es auch in Deutschland zu sozialen Unruhen und Massenstreiks kommt, sobald die Krise voll auf die Arbeitnehmer durchschlägt. Eine gewagte These, finde ich. Doch der bekennende Marxist kontert mit einer Gegenfrage.
War denn das in den letzten Jahren soziale Ruhe, wo mit Hilfe von Niedriglöhnen oder diesen neuen Leiharbeitsgesetzen der Schröder-Müntefering-Regierung die Leute unter die Knute gestellt wurden und in völlig rechtlose Arbeitssituationen gedrängt wurden? Das war für mich auch keine soziale Ruhe, sondern das war eine Verschärfung der Ausbeutung. Und deswegen, dass die Leute dagegen auf die Barrikaden gehen und das werden sie in den nächsten Jahren machen, das ist doch nur richtig und konsequent.
Die Kellnerin benutzt die kleine Pause, um zu kassieren.
Moment. Nein, mach nichts, mach gar nichts.
Ein guter Moment, um das Thema zu wechseln. Gibt er eigentlich mehr Trinkgeld, seit er reich ist? Michael May schüttelt den Kopf. Nein, überhaupt lebe er noch gleich wie vor der Erbschaft. Früher vom eigenen Lohn, jetzt eben von der Rente. 1300 Euro monatlich, genug, findet er. Aber eine eiserne Reserve hat er doch. Das ebenfalls geerbte Elternhaus hat er behalten, auch wenn er die Mieteinnahmen verschenkt. Apropos Eltern, war das nicht ein Schock für Sie, als Sie erfuhren, dass Ihr Sohn einen Großteil Ihrer Millionen ausgerechnet einer kommunistischen Partei gibt, einer, die überdies auch noch vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
Nein, die waren nicht begeistert. Die haben mich gefragt, was machst du damit? Und ich habe gesagt, was ich mit dem Erbe mache, gucke ich dann, wenn ich das Erbe habe. Und das entscheide ich dann. Und was ihr mit eurem Geld macht, solange ihr lebt, entscheidet ihr.
Und da gab es harte Auseinandersetzungen, nehme ich an.
Da gab es auch harte Auseinandersetzungen, aber ich habe meine Eltern nicht festgelegt. Ich habe auch nie meine Eltern bedrungen, ich will das Geld haben, sondern habe den Standpunkt gehabt, solange ihr es habt, entscheidet ihr, was ihr damit macht, und wenn ich es habe, entscheide ich, was ich damit mache.
Michael May ist kein Mann, der in solchen Fragen Kompromisse macht. Wir machen einen Abstecher in die Parteizentrale.
Was man im Stadtplan sieht, das ist ein Riesenareal hier, das ist Thyssen-Bettingen, ne?
Dort in Gelsenkirchen wird auch die rote Fahne gedruckt. Das Wochenblatt, für das Michael May manchmal schreibt und das ihn vor 3 Jahren begeistert gefeiert hat. May habe mit seiner edlen und selbstlosen Spende die kleinbürgerliche Denkweise provoziert, hieß es da, die proletarische hingegen regelrecht begeistert. Klar, richtig neidisch seien die anderen Parteien gewesen, sagt Parteisprecher Weidemann, aber den eigenen Leuten hätten die rund 2,5 Millionen Euro viel geholfen. Sie seien vor allem für Schulungen und die Weiterbildung genutzt worden. Hochaktuell, gerade jetzt.
Marx ist gefragt, aber Marx ist auch schon ziemlich lange tot. Es ist wichtig, seine Lehren für die heutige Zeit anzuwenden, sich anzueignen natürlich gründlich, aber auch die heutigen Erscheinungen und wesentlichen Veränderungen im Kapitalismus zu verstehen. Da gibt es jede Menge. Der Karl Marx kannte noch keine Neuorganisation der internationalen Produktion, wie wir sie heute erleben, was gemeinhin als Globalisierung bezeichnet wird. Und es sind natürlich auch viele neue Fragen, die zu beantworten sind.
Wer politisch vorausschaue wie Michael May, der lande fast zwangsläufig bei der MLPD, sagt Jörg Weidemann, und er sieht sich durch die aktuelle Krise bestätigt. Seit Jahrzehnten sei unter der Arbeiterschaft nicht mehr so offen über die Schwächen des Kapitalismus diskutiert worden wie jetzt, sagt er, ein Zeichen, dass alles möglich sei.
5 Jahre vor der Novemberrevolution haben die Arbeiter auch nicht daran gedacht, dass sie eine Revolution machen werden, und es ging dann schneller als gedacht. Also das sind Veränderungen, die auch dann sich beschleunigen und die Kontinuität verlieren. Insofern gehe ich davon aus, dass ich das erleben werde.
Nach all den Reden über Kampf, Revolution und Verstaatlichung schwirrt mir schon der Kopf. Höchste Zeit für einen Eisbecher, findet Michael May und steuert zielsicher auf ein Café zu. Süßigkeiten sind seine Leidenschaft, und dann möchte er noch das eine oder andere korrigieren. Ihm ist nämlich nicht geheuer, dass ich ihn für einen verbissenen Ideologen halten könnte, denn neben der Politik, sagt er, habe er durchaus noch andere Interessen.
Die Liebe gehört dazu, die Freundschaft, das Feiern, manchmal auch traurig sein oder die Natur. Wir fahren sehr gerne nach Holland an die See. Oder wir tanzen sehr gerne Salsa. Ich bin zwar ein schlechter Tänzer, aber tanze gerne. Aber ich tanze gerne schlecht. Nein, das ist schon ein wichtiger Teil von meinem Leben. Aber ich bin nicht nur ein Kämpfer.
Bereut habe er seine Spende jedenfalls nie, beteuert Michael May. Er glaubt fest daran, dass die Zeit reif ist für ein neues System. Ob er wirklich ein solcher Fantast sei, frage ich ihn. Ein Träumer? Nein, sagt der 60-Jährige. Aber Fantasie für den gesellschaftlichen Umbruch, die brauche es schon.
Ja, Fantasie gehört auf alle Fälle dazu. Aber wenn ich mir angucke, welche Fähigkeiten die Menschen haben, mit denen ich in meinen 25 Jahren Bergbau oder davor zusammengearbeitet habe oder mit denen ich zusammenlebe im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft, warum soll man mit den Menschen und den Fähigkeiten und Sehnsüchten und Stärken und Schwächen, warum soll man da nicht eine andere Gesellschaft aufbauen können? Was steht dem entgegen? Außer einige wenige, die hier profitieren und natürlich ihre Macht mit Zähnen und Klauen verteidigen.
Beim Abschied wirkt Michael May rundum zufrieden. Seine Millionen sieht er bei der marxistisch-leninistischen Partei gut angelegt. Nur sie, sagt er, stehe im Ernstfall kompromisslos auf der Seite der Arbeiter. Und ich stehe plötzlich wieder am Bahnhof, suche den Zug aus dem Ruhrgebiet nach Berlin. Stoff zum Nachdenken habe ich für die Rückfahrt genug. Aber sicherheitshalber kaufe ich am Kiosk noch das jüngste Extraheft des Stern. Die Macht des Geldes, heißt es. Und ja, neben Deutsche Bank-Chef Ackermann schaut mir auf dem Titelblatt auch Karl Marx entgegen. Vielleicht habe ich das revolutionäre Potenzial in Deutschland bisher tatsächlich unterschätzt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen auch die zugestiegenen Fahrgäste. MIC auf dem Weg nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise.
Ursula Hürzler und die Reise nach Moers zu Michael May, der sein Kapital gegen den Kapitalismus investiert hat. Das liebe Geld in verschiedenen Währungen, Mengen und Zusammenhängen ist Thema einer Reportagereihe von Rendezvous und Echo der Zeit. Die Geschichten zum lieben Geld ersetzen in diesen Wochen das Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.